Heute Nachmittag kommen wir zu dem wohl bekanntesten Abschnitt aus dem Buch Micha. Wenn ihn jemand kennt, dann fällt uns natürlich Micha 5 ein. Der Messias wird in Bethlehem geboren. Das war die Nachricht, die den König Herodes schlaflose Nächte kostete. Das war wohl auch verdient und gut so. Herodes ist ja der Mensch gewesen, der diesen König umbringen wollte. Und die Theologen in Jerusalem kannten den Weg zum Messias. Sie wussten, wo er geboren wurde, sind aber selber nicht hingegangen. Das müssen wir nicht nachahmen. Jetzt aber zum Propheten Micha und wir lesen Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Ich lese nach Luther. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Lesen wir noch vielleicht Vers 5 dazu. Wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, dann werden wir 7 Hirten und 8 Fürsten dagegen aufstellen, die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Die Ausleger, liebe Schwestern und Brüder und wer immer anderswo zuhört, die Ausleger haben sich große Mühe gegeben, das Buch Micha zu gliedern. Und es gibt mehrere Vorschläge und dass es so viele Vorschläge gibt, zeigt, dass es nicht so ganz einfach ist. Ich schlage folgende Grobgliederung vor. Ich würde denken, dass die Kapitel 1 bis 3 so eine in sich geschlossene Einheit sind, die dann mit dem Paukenschlag, Kapitel 3, Vers 12, Jerusalem wird zerstört, enden. 1 bis 3. Dann würde ich denken, dass Kapitel 4 und 5 einen ganz neuen Horizont eröffnen. Da kommt zur rechten Zeit der messianische König. Er wird geboren, Kapitel 5. Jerusalem wird aufgebaut und die Völker der Welt strömen dorthin. Sie finden Ausweg aus der internationalen Ratlosigkeit und setzen die Entscheidungen Gottes dort um und auf diese Weise kehrt Friede ein. Ich würde vorschlagen, dass man Kapitel 4 so liest, dass es etwas auf das Licht auf das wirft, was in Kapitel 5 steht. Und Kapitel 5 so lesen, dass es uns etwas erklärt, was in Kapitel 4 gesagt wird. Die beiden, die scheinen das Licht aufeinander zu werfen. Wir kommen nachher noch drauf. Und dann Kapitel 6 und 7, da gibt es so ein paar Abschnitte. Wenn man die liest, könnte man richtig tief depressiv werden. Es ist eine derartige zerstörte Gesellschaft, die sich da äußert. Und dann aber dieses finale Gratioso, müsste man sagen, das Finale der Gnade. Worin besteht Gottes Einzigartigkeit? Kapitel 1, Micha, der Name heißt, wer ist wie Jahwe? Wer ist wie der Gott Israels? Und Kapitel 7, ganz am Ende, kommt diese Frage noch einmal vor. Wer ist ein Gott so wie du? Und wir bekommen die Antwort, die Einzigartigkeit dieses Bundesgottes besteht darin, dass er und nur er mit der Wirklichkeit der Schuld fertig wird. Das gibt es sonst weltweit nirgendwo. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt? Darin besteht Gottes Einzigartigkeit, dass er damit fertig wird. aber alles zu seiner Zeit. Wir schauen jetzt erstmal in Kapitel 4 hinein. Das war ein Irrtum, in Kapitel 5 natürlich. In Kapitel 4 war die Rede davon, dass die Stadt Jerusalem, der Tempel und was nicht alles wieder aufgerichtet worden ist. Aha. Aber jetzt in Kapitel 5 setzt ein neuer Gedanke ein, nämlich in Bethlehem, einem kleinen Kuhdorf, das darf man hier so sagen, einem völlig unbedeutenden Dorf, da setzt Gott neu ein. Ja, natürlich, das wissen wir, Bethlehem ist der Ort gewesen, wo David geboren wurde. Bethlehem ist der Ort gewesen, wo sich die Geschichte mit Ruth abgespielt hat, seiner Vorfahrin, Urgroßmutter oder sonst was. Bethlehem, und damit wir es nicht verwechseln, steht hier Bethlehem Ephrata. Es gibt noch ein anderes Bethlehem im Norden Israels, für die Bibelsucher, Josua 19, Vers 15. Da ist ein anderer Ort Bethlehem, ganz im Norden. Damit wir es nicht verwechseln, Bethlehem Ephrata. Ephrata ist hier ein Regionalname, 8 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und das Erste, was ich hier lese, ist die Aussage, du bist klein. Klein hat den Beiklang unbedeutend. Ich weiß ja nicht, wer von Ihnen in der Geschwisterreihenfolge immer das Schlusslicht gewesen ist. Nicht? So mit 14 Jahren Abstand von allen anderen Geschwistern kommt dann nochmal so ein Überraschungsbesuch. Und er kommt nie aus, oder sie aus dem Dunstkreis heraus. Das ist der Kleine. Das kennen Sie vielleicht aus Ihrer Erfahrung. Hier Bethlehem ist unter den Dörfern, unter den Kleinstädten in Juda die Nummer Ultimo, Ende. Klein unter den Dörfern, den Städten in Juda. Das heißt unbedeutend. Zu klein, um eine Tausendschaft auf die Beine zu stellen. Eine Tausendschaft ist entweder eine militärische Einheit, dazu waren sie zu gering, oder vielleicht ein kleiner Verwaltungsbezirk. Bethlehem ist ein kleiner, unbedeutender Ort, mehr nicht. Aber nun ist das ja so. In meiner Bibel lese ich den Satz, das, was vor den Augen der Welt verachtet ist, das erwählt Gott. Da ist er ein Spezialist. Das, wo keiner drauf tippen würde, die sucht sich Gott aus. Mose zum Beispiel, reden kann er nicht. Er stottert oder redet schwer, er dreht und windet sich, aber den sucht sich Gott aus. Und in der Diskussion sagt Mose, ich kann nicht reden, und Gott sagt, ja, das weiß ich auch. Meinst du, ich wüsste nicht, dass ich den Mund geschaffen habe? Aber du hast einen Bruder, Aaron, der redet wie ein Wasserfall. Dem sagst du mal bitte alles, was er sagen soll, und der wird das vor den König in bester Eloquenz darbieten. Das, was verachtet ist, geringfügig in den Augen der Welt, sucht Gott aus. Das ist so ein Grundzug. Und hier ist es Bethlehem. Und aus Bethlehem soll der Herrscher kommen, und da steht ein kleines Wörtchen, aus dir soll mir der kommen. Mir heißt dieser Herrscher, egal was über ihn zu sagen ist, zuallererst steht er mir zur Verfügung. Finde ich eine richtig tiefe Aussage für uns alle. Ganz gleich, was wir tun. Als Vater, Mutter, Kinder, in welchem Beruf und welcher Verantwortung wir stehen, zuallererst sind wir für Gott da, dass wir unserem Herrn und Heiland ergeben sind, mir. Und dann bekommt alles andere den richtigen Stellenwert. Aus dir soll mir, der steht für mich zur Verfügung, der kommen, der in Israel Herrscher sei. Micha vermeide, das ist Ihnen sicher aufgefallen, den Königstitel an dieser Stelle. Er knüpft an bei der alten Beschreibung Herrscher, wie sie aus der Richterzeit üblich war. Dieser Herrscher steht in Gottes Diensten und er steht zuallererst Gott zur Verfügung. Ja, sein Geburtsort, wenn er das in einen Pass schreiben müsste, das ist einfach Bethlehem. Geburtsjahr, das ist so eine Sache. Hier steht im Bibeltext, sein Ausgang, sein Ursprung ist von Anfang und von Ewigkeit her gewesen. Er ist zu einem bestimmten Jahr und Tag und sonst was in Bethlehem geboren. Und trotzdem hat er noch einen zweiten Ursprung. Also das dürfen Sie auf dem Ordnungsamt nie angeben, nicht? Das bringt jeden Beamten durcheinander. Aber das Besondere bei diesem König ist, er hat einen doppelten Ursprung. Er hat einen Ursprung in der Zeit. Er kommt aber auch aus einer Dimension der Ewigkeit. Wie heißt es bei Luther, sein Anfang ist von Ewigkeit her gewesen, von Urzeiten. Wenn wir in das Buch Micha schauen und fragen, was hat denn das für eine Bedeutung, Urzeit, da ist zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 20 die Rede, du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern in Urzeit geschworen hast. Urzeit, die Zeit der Erzväter. Gut, macht einen guten Sinn. Denn zur Zeit der Erzväter, wir denken an Jakob und seinen Stammessegen über Juda, sagt er, aus Juda kommt der Herrscher. In der Urzeit, in der Zeit der Patriarchen, da kommt er her. Das ist die eine Seite. In Kapitel 7, Vers 14 kommt noch einmal im Grundtext die Urzeit vor. Da heißt es, weide dein Volk, die Herde deines Erbteils, lass sie in Basan und Gilead weiden wie vor Alters, wie in Urzeit. Da ist erinnert an die Zeit der ersten Eroberung, die erste Landnahme, die Siedlung im Ostjordanland. Und da sind wir also in der Frühzeit Israels oder der Richterzeit gelandet. Kapitel 7, Vers 14. So, jetzt aber, wenn ich dieser Spur weiter nachgehe, lese ich in dem Buch der Sprüche, Kapitel 8, Vers 22, ein geheimnisvolles Wort von der Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes, die hat übrigens Freude an Menschen. Das ist etwas Schönes. Sie hat Freude an Menschen, Kapitel 8, Sprüche 8, Vers 22. Und da wird erzählt, die hat schon zur Zeit der Schöpfung, ist sie schon da gewesen und hatte Freude an Menschen. Da tritt mir etwas auf, was noch aus einer anderen Dimension kommt. Also nicht die alte Zeit Israels, auch nicht die Zeit der Patriarchen, sondern aus einer Zeit vor unserer Zeit. Was ist denn hier gemeint? Die einen Ausleger denken daran, dass dieser Herrscher aus Bethlehem einer ist, der in der alten Zeit Israels schon angekündigt wurde. Ja, der Herrscher kommt aus Juda. So weit, so gut. Das ist alles wahr. Die anderen denken an diese Stelle aus Sprüche 8, Vers 22, und denken dann auch an Psalm 110, wo ein König, ein Priesterkönig, sich zur Rechten Gottes setzt. Und diese Realität ist ja nicht in unseren Jahren zu datieren. Und so kommen manche Ausleger dazu zu sagen, hier ist die Rede, dass dieser messianische König in Bethlehem geboren wurde, aber dass er auch eine geheimnisvolle Dimension kennt, die aus der Welt Gottes kommt. Jesus sagt das in einem ganz schlichten Satz, ehe Abraham ward, bin ich. Punkt. Ehe Abraham ward, als von ihm die Rede ward, bin ich. Und damit meint er nicht 10 Jahre vor Abraham, sondern ich komme aus einer anderen Dimension, der Dimension der Ewigkeit. Und ich habe den Eindruck, dass das der Sinn ist, der hier im Hintergrund leuchtet. Übrigens, zwischen der jüdischen und der christlichen Auslegung besteht an der Stelle überhaupt kein Streit in der Hinsicht, dass dieser König der Messias ist. Ein bekannter Ausleger, jüdischer Ausleger des Mittelalters, Ibn Ezra, der schreibt zu diesem Vers, das ist der Messias, der Sohn Davids, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Jüdischer Ausleger, Mittelalter, Ibn Ezra. So weit, so gut. Da kommt ein geheimnisvoller Herrscher und jetzt wollen wir das, was hier gesagt wird, gleich auch nochmal übertragen, in Verbindung bringen mit Kapitel 4, mit dem, was da passiert ist. Und wir merken, da kommt einer, der wird in Bethlehem geboren, wir wissen noch nicht wann, aber dass der auch aus der Dimension der Ewigkeit kommt, aus der Dimension Gottes. Jetzt aber Vers 2 zunächst einmal ist die Rede von einer Bedrängnis. Er, Gott, lässt sie plagen, bedrängen, bis auf die Zeit, dass die, die gebären soll, geboren hat. Moment. Alle die große Wende, die tritt dann ein, wenn eine schwangere Frau ein Kind zur Welt gebracht hat. Naja, überlegen Sie mal, wie viele Millionen schwangere Frauen haben Kinder zur Welt gebracht? Welches ist es denn nun? Aber die Botschaft ist klar, da muss eine Frau kommen und ein Kind zur Welt bringen. Und diese alte Weissagung kommt ja nicht aus dem Nichts herangeflogen, sondern wenn wir in die Urzeit unserer Menschheit zurückgehen, der Stammvater, die Stammmutter unserer Menschheit, Eva, ihr wird von Gott gesagt, es kommt mal einer, es kommt ein Kind zur Welt, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Wann, wie, wo, bleibt völlig offen. Es ist ein, man sieht am frühen Morgen so, dass da hinten der Himmel sich erhellt. Das Morgenrot der Welterlösung hat mal ein Bibelausleger das so dichterisch genannt. Es kommt einer in die Welt und der wird von einer Frau geboren. Es ist ein richtiger Mensch mit zwei Beinen. Was wird in der alten Zeit schon angedeutet? Wenn Gott uns erlöst, wenn er die Macht der Schlange, und damit ist ja auch die Schlange hinter der Schlange gemeint, die Macht des Bösen, des Satans bricht, benutzt er dazu einen Menschen. Das heißt, andersherum formuliert, wir werden nicht durch Erkenntnisse erlöst, durch Erkenntnis höherer Welten, durch eine Ideologie, durch Abstraktionen. Ein Theologe hat mal gedichtet, Abstraktion und Absolutes, Töter allen Lebensblutes. Ja. Nein, wir werden nicht durch eine Erkenntnis, eine Philosophie oder hier Weltanschauung erlöst, sondern das wird durch einen Menschen geschehen. Der wird geboren. So weit, so gut. Und daran dockt hier diese Weissagung an. Da kommt einer und da kommt eine Frau und die ist schwanger und sie bekommt ein Kind. Das aber geschieht in einer Zeit großer Bedrängnis. Und wir möchten gerne wissen, bitte, ja, Bedrängnis hat es ja nun generationenlang gegeben. Wann ist denn das soweit? Wenn der Herrscher in Bethlehem geboren wird, könnte man daraus vermuten, dass zu der Zeit auch mit Jerusalem nicht viel anzufangen ist? Ich weiß es nicht. Die Geburt des Herrschers geschieht in einer Bedrängniszeit. Und ähnlich sagt uns das Buch Micha, Kapitel 4, Vers 10. Da steht, da wird der Stadt Jerusalem, Zion, so im Bild etwas gesagt. Leide solche Wehen, stöhne du Tochter Zion, wie eine Frau in den Kindsnöten. Du musst zur Stadt hinaus, auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen. Aber von dort wirst du wieder errettet werden, da wird dich der Herr erlösen. Das heißt, es gehen Wehen voraus. Und so drückt sich die jüdische Auslegung darin aus, der Zeit, bevor der Messias erscheint, das ist die Zeit der Wehen, die Wehen des Messias. Und wenn Sie sich an die Endzeitreden Jesu erinnern, da redet er von Verführung und Erdbeben und Katastrophen und auch Bedrängnis der Gemeinde. Und dann sagt er, das ist der Anfang der Wehen. Da gebraucht er dasselbe Bild der Wehen einer Zeit, ja, in den Wehen, ich habe keine eigene Erfahrung, ich habe es nur miterlebt, 4-mal. Eins weiß ich, das gibt nur ein Vorwärts und kein Zurück. So viel habe ich verstanden. Ja, wenn die Wehen einsetzen, gibt es nur ein Vorwärts, kein Rückwärts. Und diese Wehen, das heißt, die kommen auf das Volk Gottes zu und man kommt nicht drumherum, auch nicht zurück, irgendwie hindurch. Aber in dieser Bedrängniszeit bringt Gott etwas Neues zur Welt. Alles sehr geheimnisvoll. Übrigens, dass die große Wende entsteht, weil ein Kind geboren wird, das sagt ja Jesaja auch, nicht? Der Messias. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und so weiter. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also ich höre immer die Melodien des aus dem Messias, so wenn ich das so rede, und Sie wahrscheinlich auch. Diese Botschaft zieht sich durchs Alte Testament. Die große Wende zum Heil entsteht, wenn ein Kind geboren wird. Und seitdem stellt sich die Frage, wer ist es? Wann tritt die Wende ein? Ja, wenn die Frau ein Kind geboren hat. Wann bringt sie das Kind zur Welt? Woran kann man erkennen, dass dieses Kind nun es ist? Das bleibt offen. In Jesaja 7 sagt Jesaja, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Und der heißt Gott mit uns, Immanuel. Das heißt, in dieser Person erfährst du, dass Gott nahe ist. Also wir können ja unseren Kindern allerlei Namen geben. Da gibt es auch ganz nette Namen im alten Israel. Keren Hapuch hat Hiob eine seiner Töchter genannt. Keren Hapuch, Schminktöpfchen. Das finde ich einen schönen Namen. Schminktöpfchen. Ja? Und da gibt es also richtig neckische und schöne und kosehafte und freundliche Namen. Oder auch Deborah, zu Deutsch die Biene. Nimm dich in Acht, heißt das. Die sticht. Oder der Jungenname Jabez. Kummer, Not, Herr Kummer. Das ist kein, ja, aber aus der Situation herausgeboren. Ich sag's mal nur in Klammern. Ich habe eine Großcousine, die hieß mit Mädchennamen Wohlgemut. Ein schöner Name, der gefällt mir. Wohlgemut. Man ist Wohlgemut und dann hat sie geheiratet und seitdem heißt die Frau Kummer. Wenn diese Großcousine jetzt hier stände, würde sie sagen, Manfred, du redest dummes Zeug. Ich heiße zwar Frau Kummer, aber ich bin immer noch Wohlgemut. So, also die Namen, wie kommen wir denn jetzt darauf? Das Kind, wie heißt es, nicht wahr? Hier ist die Rede gewesen von der ewigkeitlichen Herkunft. Und dann die große Drangsal und Not, in der das Kind hineingeboren wird. Bis Gottes Stunde kommt. Wenn wir jetzt mal von Micha bis zur Erfüllung gehen, Micha 750 bis 700, so plus minus. Und Jesus ist geboren, ja, 6 vor Christus, das ruht, ist deswegen, weil das auf einem mittelalterlichen Rechenfehler beruht. Also satte 700 Jahre hat sich Gott Zeit gelassen. Was heißt denn in dieser Zeit Glauben an den Messias? Diese Verheißung immer noch ernst nehmen. Diese Verheißung, er kommt, ernst nehmen. Das ist es. Nun, es kommt Gottes Stunde. Und wenn Gottes Stunde kommt, dann kommt sie wirklich. Und hier in Vers 2 lesen wir, da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Der Rest seiner Brüder, von wem denn? Von diesem messianischen Herrscher. Die kommen wieder zu den Söhnen Israels. Das setzt indirekt voraus eine Zerstreuung in alle Welt. Jesaja hat einen seiner Söhne Sche'ar-Jashub genannt. Der andere hieß Maher-Shalal-Hashbaz. Das sagen sie mal in der Realschule. Nicht? Bei der Namensaufnahme, das ist dann was Besonderes. Sche'ar-Jashub, ein Rest kehrt zurück. Ein Name, der eine prophetische Botschaft enthält. Was ist mit der Rückkehr gemeint? Man könnte sagen, das meint, dass dann, wenn der Messias herrscht, dass er dann das Volk sammelt. Er sammelt seine Herde, zusammenbringt. Man kann es aber auch übersetzen und deuten, dass zu dieser Zeit Israel sich bekehrt, dass es innerlich zu diesem Gott sich wendet und da wieder neu Fuß fasst. Also suchen Sie sich aus. Ich denke, von der Deutung her kann man es so und so verstehen. Wie tritt denn dieser Herrscher auf? Vers 3. Er ist ein machtvoller Hirte. Er wird auftreten und weiden. Haben wir eben gerade in dieser schönen Arie gehört. Dazu hat ihn Gott bevollmächtigt, denn er tritt auf in der Kraft Jahwes, in der Kraft Gottes. So wie bei Jesaja, der Messias ist von Gott beglaubigt, von Gottes Geist begabt und dazu gehört auch der Geist der Kraft. Sein Thronname bei Jesaja lautet starker Gott. Also das sind alles Andeutungen, die in dieselbe Himmelsrichtung zielen. Gottes Herrlichkeit wird durch diese Person sichtbar. Und wenn wir dann das irdische Wirken Jesu uns anschauen, merken wir, ja, da war Gottes Vollmacht dahinter. Sie ist es. Die Heilungen, die er getan hat. Die Befreiung von dämonischen Mächten. Die Auferweckung von Toten, wie wenn so hier und da mal das Ende der Zeit schon durchleuchtet. Das ist alles uns Menschen nicht möglich. Wunder, liebe Brüder und Schwestern, sind nicht möglich, aber sie geschehen. Das ist die schlichte Wahrheit. Und jetzt sage ich das mal in Klammern. Manchmal wird entgegengehalten, es ist doch unglaublich, dass die Naturgesetze durchbrochen werden. Ich bin nicht der Überzeugung, dass im Wunder das Naturgesetz durchbrochen wird. Erstens sind Naturgesetze, das wissen die Physiker besser als ich, nicht in Stein gemeißelt, nicht aus Beton. Es sind ganz hochgradige Wahrscheinlichkeiten, mehr nicht. Und zum anderen geht, wenn Jesus einen Kranken heilt, einen Blinden, die das Augenlicht schenkt, am nächsten Morgen geht immer noch die Sonne auf. Und wenn etwas hinfällt, die Schwerpunktkraftgesetze gelten immer noch. Also Wunder heißt, der lebendige Gott greift schöpferisch hier und da ein. Er ruft dem, was nicht da ist, was damit es da sei. Und ich finde diese Grundeinstellung, ich nehme das so als Wunder an, intellektuell befriedigender als alle Erklärungsversuche. Es gab im 18. Jahrhundert mal den Versuch zu erklären, wieso Jesus über das Wasser gehen konnte. Antwort: Unter der Wasseroberfläche wusste er, wo die Steine waren. Da kann man sagen, Herr Ober, eine Brechstange, der Witz klemmt. Also verstehen Sie, nehmen wir doch einfach diese schöpferischen Eingriffe Gottes, so wie sie uns bezeugt werden. Da ist ja nichts Abstruses, da ist nicht die Rede von grünen Marsmännchen, sondern dass hier der lebendige Gott schöpferisch eingreift. Und das wollen wir ihm doch ja wohl zubilligen, dass er nicht der Gefangene seiner Schöpfung ist. Das wird hier kurz angedeutet. Er tritt auf in der Kraft und Hoheit Gottes. Und welche Auswirkung hat diese Herrschaft? Vers 3. Die Israeliten, die Söhne Israels, werden sicher wohnen. Das habe ich schon in Kapitel 4 gelesen. Kapitel 4, Vers 4. Die Waffen können umgeschmiedet werden. Es ist Sicherheit da. Also merken Sie, das, was in Kapitel 4 erzählt wurde, die Völker kommen nach Jerusalem, es gibt Sicherheit, die Waffen können abgeschafft werden. Wer ist die Hauptgestalt dabei? Kapitel 5, der messianische Herrscher. Wenn man so die einzelnen Aussagen zueinander fasst und sie wie eine Folie untereinander legt, dann kommt ein ganzes Bild dabei heraus. Er ist die Person. Und dann steht hier ein ganz kurzer Satz, Vers 4. Er wird der Friede sein. Ja, er wird der Friede sein, das habe ich doch in Kapitel 4 auch schon mal gelesen. Da merken Sie, der Friede, von dem Kapitel 4 erzählt hat, der kommt zustande durch diesen messianischen Herrscher. der in Bethlehem geboren wird. Paulus greift das in seiner Verkündigung auf und er bezieht sich auf den Frieden mit Gott. Jesus Christus ist unser Friede, lesen wir in Epheser 2, Vers 13, der aus beiden eins gemacht hat, abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, die Feindschaft. Das mosaische Gesetz bildete eine scharfe, klare Grenze zwischen Juden und Nichtjuden. Das war völlig klar. Aber Jesus hat diese Grenze in seinem blutigen Tod am Kreuz abgerissen. Denn Vergebung, das braucht der Nichtjude. Oh ja, aber Vergebung braucht auch der Jude, der Zugehörige zum jüdischen Volk. Wenn er ernst und ehrlich ist und auf sein Gewissen hört, merkt er, ich hab's auch nötig. Und so hat Christus durch seinen blutigen Tod beide mit Gott versöhnt. Und in diesem Sinne gebietet Jesus Frieden den Völkern. Paulus sagt, wir gehen mit einer Aufforderung ins Land, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir müssen Gott nicht mehr gnädig stimmen, er ist es schon. Aber diese Versöhnung annehmen, da hineintreten und sagen, dem vertraue ich mich mit meinem ganzen Leben an, mit dem, was schräg und schief gelaufen ist, mit dem, wofür ich mich abgrundtief verachte, mit der Schuld, von der ich noch gar nichts weiß, dem vertraue ich mich an. Der hat für mich bezahlt und der stellt mich dem himmlischen Vater vor und sagt, der gehört zu mir, lass ihn durch. Das ist der Friede, der jetzt gepredigt wird. Buße und Glaube an den Messias. Ja, aber bitte, hier ist doch auch die Rede von einem politischen Frieden, nicht wahr? Kapitel 4, die Waffen werden sie umschmieden. Wo ist denn das geblieben? Wird das verflüchtigt? Ich denke, nein, das wird nicht verflüchtigt. Aber mir ist etwas ganz Eigenartiges aufgefallen. Des Öfteren zitiert Jesus in seiner Wirksamkeit Zitate aus dem Alten Testament, um klarzumachen, dass er die Erfüllung ist. Und dann ist es hochinteressant, mal darauf zu achten, was er zitiert und was er aus dem Zitat weglässt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Jesaja 61, da redet der Messias im O-Ton, Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Da steht, der Geist Gottes ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Soweit das Zitat. Jetzt berichtet uns Lukas in der Synagoge von Kapernaum, genauer gesagt in Nazareth, tritt Jesus auf. Und er zitiert genau diesen Text. Sie können das nachlesen in Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Ende Zitat. Und den Tag der Rache hat er weggelassen. Ist das Bibelkritik? Nein. Jesus bringt uns auf die Spur, damit wir merken, jetzt bei seinem irdischen Kommen, was ist dran und was ist nicht dran. Da müssen wir so ein bisschen der Spur nachgehen, um dann merken, er ist gekommen als der Herr, der Vergebung bringt, der Gefangenen die Freiheit bringt. Als der, der auch noch Recht schafft, der das Gericht ausübt und das letzte Urteil spricht, das kommt noch. Das ist aber jetzt nicht dran. Jesus selbst ist es, der diese Weissagung, diese Schau von dem Kommen des Messias, der dem, ich sag's mal fotografisch, eine Tiefenschärfe verleiht, damit wir scharf sehen, was jetzt dran ist und klar sehen, was nicht. Ich gebe Ihnen noch ein zweites Beispiel. Das ist die Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 1, Vers 6. Eine ganz schlichte Frage. Jesus ist auferstanden und er begegnet immer wieder seinen Jüngern. Die aber zusammengekommen waren, fragten Jesus den Auferstandenen und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Also, du bist doch der Messias, du bist auferstanden, Schwerter zu Pflugscharen, Herrschaft von Israel und so weiter. Kommt das jetzt? Kommt das jetzt? Die Frage, die liegt doch auf der Zunge, wenn man die alten Weissagungen liest. Und da sagt Jesus etwas ganz Wegweisendes. Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Da deutet sie schon an, nein, noch nicht. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Enden der Erde. Klar ist, die Jünger sind Jesu Zeugen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die seit 2000 Jahren um den Globus geht, hin und wieder zurück. Diese andere Botschaft, Jesus richtet das Reich auf, er sorgt für weltweite Gerechtigkeit, er spricht als Richter das letzte Urteil, das steht auf einer späteren Seite der himmlischen Zeitplanung. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das auseinanderhalten, denn in der Kirchengeschichte ist die christliche Kirche immer wieder mal da auch vom Pferd gefallen. Denken Sie an die Täufer in Münster. Die sagten, jetzt ist die Zeit, der Herr kommt bald, wir müssen die Gottlosen ausrotten und das alles auch unter uns schon mal so ein bisschen mit Schwert klären. Und dieses ganze Projekt ist in Blut geendet. Also immer wenn wir das vergessen, was ist jetzt dran und der Herr Jesus kommt wieder, dann ist das nächste Thema dran. Jesus, ich sag's mal jetzt ganz schlicht, hat mit seinem irdischen Kommen, seinem Kreuzestod und der Auferstehung die Schuldfrage ein für alle Mal gelöst. Und sie gilt allen Menschen. Das ist der eine Brückenpfeiler, der so richtig in die Erde gerammt ist. Das hat Gott geschaffen und er fragt keinen Menschen um Erlaubnis. Wir gehen aber auf einen anderen Brückenpfeiler zu und das ist die Wiederkunft Jesu Christi. Und dann wird er die Machtfrage endgültig lösen. Und die auch durchsetzen. Und wenn Sie, sag ich mal, auf der großen Brücke von Malmö rüber nach Schweden, also von Schweden nach Dänemark, auf der großen Öresundbrücke sind, kann es sein, dass Sie oft über das Meer auf der Brücke fahren, wunderbar, und sehen das jenseitige Ufer noch nicht, weil der Nebel aufsteigt. Das ist unsere Zeit als Gemeinde Jesu. Wir haben die Auferstehung im Rücken. Das gilt. Wir sind unterwegs auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Aber dieser Tag ist wie so der andere Brückenpfeiler noch verborgen. Wir sind also sozusagen unterwegs zwischen dem, was schon da ist und dem, was noch nicht da ist. Noch erleiden wir Krankheiten. Noch sterben Menschen, ja? Noch ist in dieser Welt, werden die Waffen noch nicht umgeschmiedet, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Diese Spannung zwischen dem, was schon da ist und dem, was noch kommt, da müssen wir uns gut orientieren. Denn sonst sagen wir, entweder der Herr Jesus kommt am Nimmerleinstag, das heißt, er kommt überhaupt nicht, dann vergiss es mit dem Christsein. Ein Christ, der keine Hoffnung hat, ist die elendeste Kreatur, die man sich denken kann. Oder wir denken, jetzt müssen wir schon hier für Gerechtigkeit und Macht und so weiter sorgen und sortieren. Wenn Sie das so ein bisschen im Kopf behalten und im Herzen, dass durch Jesu Verkündigung diese alten Weissagungen eine Tiefenschärfe bekommen, dann können wir uns in dieser Welt gut bewähren. In dieser Welt der Tische und Bänke und wissen, der Herr kommt. Und weil er kommt, haben wir heute Hoffnung und machen heute das. Neue Projekte überlegen als verantwortliche Menschen, was ist richtig dran und was ist gut. Diese andere kurze Aussage im Bibeltext lasse ich jetzt mal beiseite. Dieses mutige Liedchen gegen Assur, lassen wir mal beiseite und überspringen es. Er wird der Friede sein. Das ist der König, der Messias, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Ich wünsche Ihnen und auch mir, dass wir auf diesem Weg über die große Brücke mit dem einen Brückenpfeiler im Rücken und dem anderen, auf den wir zugehen, den wir aber noch nicht deutlich im Nebel sehen, dass wir dort miteinander weise sind zu überlegen, was ist heute dran. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre uns zu Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.